Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tina Busch und das ist The Pop-Up Cast. Hier trifft Neugierde meine auf echte Leidenschaft, nämlich die meiner Interviewpartnerinnen. In jeder Folge spreche ich mit einer faszinierenden Frau, die für ein ganz bestimmtes Thema brennt. Dir wünsche ich, dass du aus meinen Gesprächen etwas Neues mitnimmst, damit du auf deinem ganz persönlichen Weg den nächsten Schritt machen kannst, wo auch immer der dich hinführt. Also, jetzt schnapp dir deine AirPods und hol dir einen Kaffee oder geh eine Runde spazieren und lass dich inspirieren. Viel Spaß mit der heutigen Folge von The Pop-Up Cast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pop-Up Casts. Heute habe ich das erste Check-in-Gespräch für dich. Im Juni, da war ich ein paar Tage in der Schweiz, in Zürich und habe dort mit Christine Traut gesprochen. Also nicht nur gesprochen, sondern ich habe sie besucht und ein paar Tage bei ihr verbracht und dann habe ich Christine das zweite Mal für diesen Podcast interviewt. Das erste Mal habe ich mit Christine im Januar 2021 gesprochen. Das war die Folge Nummer 12 und der Titel der Folge damals war Christine Traut, die vielbegabte Goodfluencerin. Wir haben uns damals viel über Lego Serious Play unterhalten, denn damit hatte Christine angefangen und wir haben uns auch noch darüber unterhalten, was Christine alles machen möchte, um mehr Gutes in die Welt zu bringen. Ja, und jetzt 3 Jahre später wollte ich natürlich einmal wissen, ob Christine immer noch mit Lego Serious Play arbeitet und was aus ihrem Goodfluencertum geworden ist und natürlich auch, was in den 3 Jahren passiert ist und welche Pläne Christine für die Zukunft hat. Und so viel kann ich schon mal vorab sagen. Der Begriff Goodfluencerin, auch wenn sich Christine nicht mehr so nennt, aber der passt immer noch. Denn ich habe mich total willkommen gefühlt bei Christine. Als ich in mein Gästezimmer gekommen bin, da lag da eine kleine Ansammlung von Goodies, die alle irgendwas mit der Schweiz zu tun hatten. Und auch sonst war Christine eine ganz, ganz wundervolle Gastgeberin und hat mir die Möglichkeit gegeben, von ihrer Wohnung aus Zürich und die Umgebung zu erkunden. Ich habe mich da richtig wohl gefühlt und ja, ihre Familie war auch total nett und herzlich zu mir und ja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Jetzt wird Christine dir gleich selber erzählen, was außer Lego Serious Play noch so in ihrer Toolbox ist. Und ich kann dir sagen, da ist in den letzten 3 Jahren eine ganze Menge dazugekommen. Christine ist die Vokalista. Sie ist Mentorin, sie ist Facilitator für Lego Serious Play. Und sie kann für jeden und jede die passende Methode jederzeit aus ihrer Toolbox rausziehen. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Christine und mir. Und wie auch in unserem ersten Gespräch wird dir Christine ganz, ganz viele Andockungspunkte bieten. Und wenn da irgendwas dabei ist, worüber du gerne mehr wissen möchtest oder wo du denkst, da ist Christine vielleicht genau die Richtige für mich, dann melde dich bei ihr. Sie wird sich freuen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge von The Pop-Up Cast. Und dann starten wir nämlich jetzt auch einfach gleich mit der allerersten Frage. Was ist denn seitdem passiert? Wir haben im April 2021 ist deine Folge, habe ich die veröffentlicht. Mhm. Ich glaube, gesprochen haben wir ein paar Wochen vorher. Mhm. Und ja, jetzt haben wir Juni 2024 und Christine, erzähl doch mal, was seitdem so passiert ist in deinem Leben.
Also was passiert ist, dass ich viel mehr Klarheit habe, was ich machen will. Und dass ich auch ja wirklich dieses ominöse Why für mich gefunden habe, was mich sehr trägt und was mich vor allem auch diese Vielfalt und dass die vielen Interessen, die ich habe, ein Stück kanalisiert, weil ich ja immer prüfen kann, was mich interessiert, trägt es dazu bei. Und es hilft mir beim Entscheidung treffen, weil ich habe eigentlich weniger Zeit als damals, weil mein Kind einfach älter ist und mich mehr braucht. Und ich auch mehr mit ihm sein möchte. Und dadurch habe ich wirklich noch weniger Zeit, all das machen zu können und machen zu wollen, was ich alles machen würde gerne. Mhm. Und da bin ich unendlich dankbar, wenn ich entscheiden kann, lese ich jetzt das Buch oder gehe ich jetzt auf den Event. Und das hilft mir natürlich sehr.
Mhm. Was genau ist denn dein Why?
Also schlussendlich ist das auch in einer großen, also es ist eine längeren Auseinandersetzung passiert mit einer sehr guten Mentorin. Ich helfe Menschen oder ich begleite Menschen, sich selbst Frieden zu schaffen und den aktiv zu gestalten, weil ich bin der Meinung, wenn wir alle in uns Frieden spüren würden, Stell dir mal vor, was wir dann alles rocken und gestalten könnten, wenn wir nicht mit diesen Alltagsschissenlichkeiten zu tun hätten. Sei es die Bäckersfrau, die schief guckt oder der Bus, der nicht kommt oder das Hochwasser, was uns einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn wir da sagen könnten, hey, wow, ja, das hat auch was Gutes und da mache ich jetzt meinen Frieden mit. Wenn wir aus dem heraus was Neues kreieren, dann hätte das eine unglaubliche Qualität. Und da möchte ich sehr gern meinen Beitrag leisten dazu.
Und wie hast du das gefunden? Du hast gesagt, du hast jetzt viel mehr Klarheit gewonnen in den 3 Jahren, aber es war ein Prozess. Ja. Kannst du das so ein bisschen skizzieren, wie du da hingekommen?
Also es hat bei mir ganz viel mit Schreiben zu tun. Ich weiß gar nicht, ich glaube, habe damals noch nicht gebloggt. Müsste ich mal nachgucken, weil mein erster Blogartikel online gegangen ist. Ich habe so ungefähr 70 Blogartikel, in der Regel sehr persönliche Blogartikel. Und das hat, dieses Schreiben ist für mich eine unheimliche Kraftquelle, die Auseinandersetzung damit. Und dann habe ich aber auch bei einer Coach, die das wirklich anbietet, auf eine sehr schöne Art und Weise, habe ich das in der Session gemacht. Und die hat mir wie ein Stück, also wie so eine Geburtshelferin, die hat immer ein Stück, ich bin den Weg schon alleine gegangen, aber sie hat mir immer wieder geholfen und hat mir Sachen gespiegelt. Und ich habe mich auch vorher schon mit anderen Mentoren darüber auseinandergesetzt. Also das sind dann schon so eher wirklich auch bezahlte und begleitete Gespräche gewesen mit dem klaren Ziel. Ich habe sie immer wie als Nordstern gesehen und den zu finden, ja. Und den habe ich jetzt. Und ich habe erst so, ich habe auch Feedback gekriegt, hey, das kannst du nicht auf deine Webseite schreiben und Frieden. Und ich bin ja sehr im Business-Kontext unterwegs. Und dann hat mir aber ein sehr, sehr guter Freund, der Marketing-Profi ist, das werde ich nie vergessen, wir waren auf einem Workshop zusammen. Und dann sagt er zu mir, genau das wünsche ich mir so sehr. Lass es unbedingt stehen mit dem Frieden, weil das zieht mich so mega an. Und das war einerseits, weil er mir persönlich sehr wichtig ist, aber auch, weil er einfach aus dem Fach kommt. Ja. Und dann habe ich auch Feedbacks von Geschäftspartnern gehabt. Ja, das kann da nicht stehen, das darf da nicht stehen. Es steht jetzt auch im Moment da nicht, aber es wird da wieder stehen. Weil es einfach, das ist genau das. Es ist nicht, weiß ich auch nicht. Es ist einfach Frieden, auch dieses große Wort ganz bewusst gewählt. Und ich habe letztes Jahr im Mai in München eine Ausbildung zur VUCA-Expertin gemacht mit Jens Korsen und Claudia Drews. Die haben ein ganz tolles Programm aufgestellt. Und das, was vor allem aber passiert ist bei mir, ist, dass ich verstanden habe, dass ich VUCA Native bin. Ich bin, seit ich 12 bin, gefühlt in einer VUCA-Welt. Das heißt, völlige Unsicherheit, völlige Schwankungsfreude, also einen Tag die Amplitude einmal ganz oben am Morgen und am Abend aber ganz weit unten. Es hat immer eine Mehrdeutigkeit, also es gibt wie keine einfachen Lösungen, gibt's gar nicht mehr. Und was ist das dritte? Ach, Komplexitäten natürlich auch, ne? Und ich, dadurch, dass ich in der DDR aufgewachsen bin, wenn die Wende habe ich mit 12 erlebt, also da fing das an. Und wir waren auf uns gestellt, weil die Erwachsenen, die waren so beschäftigt, emotional, sich da irgendwie zurechtzufinden. Und wir waren ja gerade auf dem Weg, erwachsen zu werden, uns da zurechtzufinden mit den Äußerlichkeiten. Weiß ich gar nicht, hatte ich, ob da irgendwelche Grenzen auf war, das war mir relativ egal. Wichtiger war, ob mein Schwarm mir geschrieben hatte.
Und damit, aber nicht mit Textnachrichten.
Na, eben nicht, sondern mit Zettel. Hey, wer war der Bote und was waren die Argumentarien? Genau, nicht ganz wichtiger Hinweis, auf jeden Fall. Und da mussten wir irgendwie, und habe ich in dieser Auseinandersetzung festgestellt, wir mussten irgendwie unseren Weg finden. Und den haben wir auch gefunden. Und ich weiß zum Beispiel meine Berufswahl, ich wollte studieren. Ich bin die älteste von 3 Geschwistern. Mein Vater musste sich dann selbstständig machen als Arzt. Und ich habe dann entschieden, dass, uns haben sie immer gesagt, an den Unis wäre so viel Chaos im Westen. Das müsste man sich alles zusammensuchen. Und mir haben Role Models gefehlt, also 3-4 Jahre ältere, die mir sagen, wie das wirklich läuft. Und dann hatte ich recherchiert und hatte so Privatunis gefunden, die wohl sehr verschult sind. Das hat aber im Monat irgendwie ein Tausender gekostet. Also habe ich mal kurz mit mir besprochen, das kann ich mir nicht leisten, das können wir uns nicht leisten, weil ich ja noch 2 jüngere Geschwister habe. Ich glaube, ich habe mit meinen Eltern da niemals drüber gesprochen, weil ich wie das für mich alleine geklärt habe. Und die hätten das mit mir besprochen, ganz klar. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich wie gefühlt habe, und das ging vielen meiner Freunde auch so, die sind so mit sich beschäftigt, mit Existenzgründung, mit Häuserbauen, mit ominösen Steuersparmodellen, die da auf einmal ums Eck kamen. Und da habe ich eben gemerkt in der Ausbildung, dass ich habe so eine ganz natürliche Transformationskompetenz. Das Wort habe ich jetzt in einem Buch gefunden von einer, die sagt, das ist so ein Migrationskompetenz. Also wenn jemand in ein fremdes Land geht, dann entwickelt er das auch. Wenn die natürlich Kinder sind, haben die das noch von früher. Und Erwachsene aber natürlich auch. Und wir haben das da gelernt, weil es gibt immer wieder Beispiele, wo ich denke, ach, das soll jetzt eine Krise sein. Nö, also ich meine, klar, wir müssen uns einfach einen neuen Weg suchen.
Mhm. Ja. Du hast VUCA gerade schon so ein bisschen Komplexität, Mehrdeutigkeit. Vielleicht kannst du es nochmal erklären, also, weil es bestimmt nicht jeder weiß.
VUCA kommt grundsätzlich mal aus dem Militär. In 70er, 80er Jahren war das die Beschreibung des Zustandes einer bestimmten Region, einer Welt, meinetwegen auch der Welt. So, und dann hat es die IT übernommen, diesen Begriff. Das heißt, es ist ein englisches Akronym. Das heißt, jedes Wort ist eine Abkürzung. Mhm. V steht für Volatility, also Schwankungsfreude. Ja. Das U steht für Uncertainty, also Unsicherheit. Das ist zufällig das Gleiche. C steht für Complexity, also Komplexität. Und A für Ambiguität. Ambiguity für Mehrdeutigkeit. Und das beschreibt nichts anderes als die Lebens- und Arbeitsumstände, in denen wir jetzt sind. Weil es ist in Studien nachgewiesen, dass wir wesentlich mehr Stress ausgesetzt sind als Leute noch vor 70, 80 Jahren. Du hast gerade schon die SMS von meinem Schwarm, eben nicht SMS, sondern Zettel angesprochen. Und ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber es ist das, was wir heute zum Teil am Tag an Informationen bekommen, hatte früher jemand, der auf dem Dorf gelebt hat, im Jahr.
Krass.
Ja, so, ja. Ne? Allein nur dieses Informationsthema. Dann kommen natürlich Themen wie die ganze Umwelt, Reisen, diese Schnelligkeiten und so weiter. Und da kann man sich jetzt trefflich gegen wehren und sagen, nur alles scheiße, ja, oder man sucht sich seine Wege. Das ist nicht immer leicht. Ich habe auch immer wieder Herausforderungen, wo ich sage, oh fuck, kann ich bitte, können wir einfach, geht vorbei, alles an mir vorbei. Aber nein, letztendlich sind es Wachstumszonen. Und ich habe durch meine Lehrer da in München, der Jens ist ja ein sehr, sehr bekannter, in Deutschland sehr bekannter Verhaltenstherapeut. Der ist Anfang 80 und der sagt immer wieder und hat mir auch in einem Thema immer wieder gesagt, das ist jetzt eine Trainingseinheit. Natürlich kannst du kündigen. Du kannst es aber auch als Trainingseinheit in Gelassenheit, Geduld und gehobener Gestimmtheit annehmen. Und dann hat er mir aber auch genau Schritte erklärt, wie ich das machen kann. Weil diese Buzzwörter sind ja nice. Aber was mache ich denn im Alltag damit? Und da haben die uns unglaublich tolle Tools an die Hand gegeben, die wirklich funktionieren, die aber so simpel sind, dass man sie eben auch einsetzt. Und das gebe ich an Kunden weiter und an andere Menschen.
Und mit wem arbeitest du jetzt? Wer sind so deine typischen Kunden? Gibt es überhaupt einen typischen Kunden oder eine typische Kunden?
Also ich habe zwei Streams. Was bei mir ankommt, sind einmal Menschen, die in einer privaten Krisensituation sind. Also ich habe eine Kundin, da droht eine Scheidung, da steht eine Scheidung ins Haus und die weiß einfach noch nicht genau, wie es weitergeht. Die kam zu mir, weil sie gesagt hat, sie möchte von ihrer Praxis einen Raum untervermieten. Und dann haben wir in dem Gespräch festgestellt, es geht eigentlich darum, sich mit ihrem Mann oder bald Ex-Mann auseinanderzusetzen, wie es dann eigentlich finanziell weitergehen soll. Und da war das Spannende, die sind beide über 60 und sie hat sich von ihm getrennt, was ja relativ selten ist. Und dann hatte sie da ganz viel schlechtes Gewissen drin, auch dieses finanzielle Ding. Und das ging eigentlich überhaupt nicht um diesen Raum. Und da habe ich eben Angebote, dass wie sie quasi aus dieser Situation in ihren Frieden findet und wieder handlungsfähig wird. Das ist der eine Stream. Der andere Stream sind Führungskräfte, die in einem Rollenwechsel sind. Entweder freiwillig gewählt oder es ist ihnen passiert. Und was ist ihnen passiert? Da ist eine Kundin, die wollte in die Geschäftsleitung von einer Tochterfirma aufsteigen gerne. Man hat sie aber im Rahmen dieser Umorganisation degradiert. Und da ist die ist wirklich massiv ins Straucheln gekommen. Und was die aber alle eint, ist, das sind alles Menschen, die wissen, sie müssen sich selbst bewegen. Es nützt ihnen nichts, da an der Straße zu stehen und zu hoffen, es trägt sie an über die Kreuzung. Da wird nicht kommen, die Person. Und selbst wenn, wird es nicht funktionieren. Und das eint die. Und mit denen arbeite ich hauptsächlich im 1:1, mit verschiedenen Tools. Ich gebe aber auch Workshops, damit Menschen mich kennenlernen können. Bin auch weiterhin eingebunden in Lego Serious Play. Das habe ich ja im ersten Podcast schon erzählt. Ja, und ich brauche auch da Vielfalt und das ist jetzt für mich so die beste Art und Weise zu arbeiten.
Ja, du hast so schön gesagt, dass, als wir uns im Vorgespräch drüber unterhalten haben, dass du Lego Serious Play immer noch machst, aber dass das jetzt Teil deiner Toolbox ist, also dass du sozusagen so einen Methodenkoffer oder eine Toolbox mit dir rumträgst. Was ist denn da noch drin, außer Lego Serious Play?
Wie viel Zeit haben wir?
Viel Zeit.
Also ich habe... Also was ich schon viele Jahre schätze und wo ich jetzt gerade nochmal eine intensive Ausbildung mache, sind Aufstellungen. Das ist systemische Arbeit, weil ganz oft, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, man redet sich die Köpfe heiß und jeder ahnt und spürt, darum geht's aber gar nicht. Und es ist auch auf dieser Verstandesebene, wo das Reden stattfindet, gar nicht zu lösen. Sondern man muss dann wie in den Keller gehen und den Keller aufräumen. Und das lerne ich gerade online zu machen. Ich kann es schon offline und weil ich dieses Tool, ich möchte das unbedingt in Business-Themen bringen. Das ist relativ bekannt in Familienaufstellungen. Das kennen mittlerweile viele, da wird auch recht frei drüber gesprochen. Das war vor 5 Jahren noch ganz anders. Und ich fand es immer faszinierend, das in Firmenkontexte zu bringen. Ich arbeite zum Beispiel mit Selbstständigen an ihrer Preisgestaltung über das Thema, also über die Aufstellungen. Man kann zum Beispiel darüber die Zielgruppe befragen, was für einen Preis sind die bereit, für deine Leistung, für meine Leistung zu bezahlen. Mhm. Da kriegt man ganz tolle Ergebnisse.
Und da machst du jetzt gerade auch noch eine Ausbildung zu, dass du dann zertifiziert bist oder?
Ja, vor allem, dass ich es online anbieten kann. Mhm. Ich konnte es bis jetzt schon sehr gut offline. Also offline, sprich in einem Raum, wo Menschen sind. Aber ich habe ein großes Netzwerk in Deutschland und die kommen nicht unbedingt immer oder können nicht kommen. Und ich wollte es einfach auch da nutzen können. Und dann bin ich auf auch eine Lehrerin gestoßen, die mich sehr fasziniert als Mensch und als Wesen, was auch immer. Und dann habe ich da so ein Ja gespürt und so einen Ruf in diese Ausbildung. Und die macht sehr, sehr viel Spaß, weil es gibt die Aufstellungsarbeit schon länger. Und da gibt es wie so eine alte Gruppe, die machen es halt auf ihre Art. Und die Lisa, mit der ich das mache, die macht es auf eine neue Art. Leichter, also ganz viel Leichtigkeit auch drin. Und trotzdem großer Respekt einfach vor dem, was da alles für Kräfte wirken.
Und was ist noch drin in deiner Toolbox?
Also was ich sehr liebe, ich weiß nicht, ob ich das damals schon hatte, sind australische Buschblüten.
Nee,
das hattest du noch. Das ist im Grunde eine Erweiterung der Bachblüten. Die kennen ja viele.
Ja.
Und die gibt's ja, ich glaube, bei uns gibt's die im Supermarkt.
Ja.
Gibt's Bachblütensachen. Und es gibt australische Buschblüten. Da sagt man, die sind mehr für die modernen Themen. Und die wirken auch noch mal stärker auf so moderne Geschichten wie Stress und alle eben auch diese Komplexitäten. Und da habe ich auch mal eine Ausbildung gemacht und damit arbeite ich sehr gerne ergänzend, weil die wie so eine feinstoffliche Ebene noch mal unterstützen, so wie man es halt von den Bachblüten kennt oder auch von Homöopathie. Ja, das mache ich noch. Ich habe ja noch eine Mediumsausbildung gemacht zwischendurch.
Siehste?
Als
ja,
Channel.
Ja.
Channeln. Aber das war eben auch so eine... Es hat mich so fasziniert und bin ich mehrere Monate um diese Ausbildung rumgeschlichen, weil mich das einfach fasziniert. Ich glaube daran, dass wir mehrfach geboren werden, dass wir nur eine Seele in einem Körper sind und dass wir immer wieder in anderen Varianten auch auf der Welt sind. Da habe ich auch ein sehr gutes Buch dazu, das kann ich auch nochmal hinlegen. Und dann habe ich eine Möglichkeit, ich glaube, die haben wir auch, ich weiß nicht, ob sie auf Instagram gefunden. Nee, das hat mir jemand empfohlen. Aus so einer Lego-Community hat mir eine diese Ausbildung empfohlen.
Ja.
Weil sie gesagt hat, da kriegst du nochmal Zugang wie zu anderen Informationsfeldern.
Mhm.
Und das fand ich so spannend und so faszinierend, dass ich gedacht habe, ich habe mehrere Monate überlegt, mache ich's nicht.
Mhm.
Und es ist mir so leicht gefallen und es ist wie ein Anzapfen von anderen Feldern.
Was genau heißt das, eine Mediumsausbildung?
Also, für mich gibt es eine geistige Welt mit, nennen sie Engel, nennen sie Erzengel, nennen sie geistige Wesen, Krafttiere. Und zu denen kann jeder von uns einen Zugang haben. Kinder haben das in der Regel, bis es ihnen abtrainiert wird. Und ich kann die anzapfen, ganz bewusst. Und kann mir Antworten holen auf Fragen, die du mir stellst, auf Fragen, die ich mir habe. Oft kommen die auch beim Schreiben, die Antworten. Ich nutze es aber manchmal auch gezielt, dass ich eine Frage schreibe und dann gucke ich, was für Antworten kommen. Und es kommt aus dem Universum, von diesen Wesen. Und ich habe dann natürlich auch die Antennen aufgestellt. Jetzt haben wir recht viele Elstern hier draußen immer wieder. Dann gucke ich mal nach, was haben die denn so für Botschaften.
Mhm.
Ja. Und das ist halt auch schön, weil das einfach ein toller Kreis von Menschen ist, die sich sehr, sehr unterstützen. So ähnlich wie diese Lego-Community, da gibt's wie keiner neidet dem anderen den Erfolg. Mhm. Jeder weiß, scheiße, morgen kann es mir schlecht gehen, dann hilft man sich gegenseitig mit Energie arbeiten und das tut so gut, neben dem ganzen Schissel da sonst draußen. Und ich habe dann eben diese Parallelwelten, sowohl beim Lego als auch dort, wo ich weiß, die kann ich sofort andocken, anzapfen und ich kriege irgendeine Information, auf die ich nicht gekommen bin alleine.
Das heißt, das ist dann auch noch in deiner Toolbox
drin? Das ist in meiner Toolbox drin, wobei das läuft mehr wie im Hintergrund, weil in den Aufstellungen, im Grunde arbeitest du in den Aufstellungen auch damit. Mhm. Dass da und ich kann es jetzt wie gezielter anzapfen noch. Mhm. Ja. Also bei der Aufstellungsausbildung gibt es so Tests, welche Unterstützung, welche Ressourcen gebraucht werden. Und da kann man kinesiologisch testen. Und ich kriege ganz oft dann einfach, ich habe dann einfach ein Bild. Mhm. Und die kommen dann für mich aus anderen Welten.
Mhm. Cool.
Und das ist ein schönes, es hat mir ganz viel Frieden mit mir gebracht, weil ich mich permanent angebunden und wie so geborgen fühle bei all diesen VUCA-Themen, Unwägbarkeiten. Ich habe so eine Vertrauen. Ich bin nicht gläubig. Ich kann mir das vorstellen, dass es so ähnlich ist, wie wenn man an Gott glaubt und einfach weiß, da gehört man hin. Und das habe ich, seit ich das gemacht habe, dass ich da weiß, ich bin niemals alleine.
Und diese Ausbildung hast du dir auch online gemacht?
Die habe ich online gemacht.
Und diese Communities auch online?
Ich kenne keinen von den Personen. Also eine kenne ich. Also ich hatte, das war eine sehr schöne Methodik auch. Didaktik. Die hatten die zu Selbststudiumsteile mit Videos und Skripte. Und dann hatte ich aber eine Lehrerin, mit der ich im Grunde das, was ich da gelernt habe, musste ich mit der üben.
Mhm.
Das war eine ganz tolle Form zu arbeiten. Mhm. Weil ich hatte meine Verantwortung, das zu machen. Und dann habe ich quasi an ihr geübt und sie hat mir Feedback gegeben, wo ich nochmal anschauen kann. Und mit der bin ich heute noch in Kontakt.
Mhm.
Das ist eine ganz tolle Frau, die wohnt gar nicht so weit, die wohnt an der Grenze von Basel in Grenzach, auch so ein Engel, so eine weise Frau einfach, was die kann auch alles. Das ist so irre. Und ich habe gerade angefangen, mich in Visionsarbeit einzuarbeiten, weil ich da ganz sehr spüre bei meinen Kunden, wenn die ein positives und zwar emotional aufgeladenes Zukunftsbild haben, wenn sie wissen, wo sie hinwollen, dann gibt's so einen Zug, dann entsteht so ein Sog und nicht so ein, ja, wieso sollte ich jetzt bessere Preise nehmen oder wie viele Kunden nehme ich denn an? Und ich habe eine Kundin, die planen eine große Reise mit der ganzen Familie und da war so auch die Frage, wie viel weitet sie ihr Geschäft aus? Und dann sind wir drauf gekommen, dass sie eigentlich Lust hat, mit diesem Geschäft, das ist ein Side-Business, diese Reise zu unterstützen finanziell. Und auf einmal laufen der die Kunden zu und auf einmal hat sie Lust da drauf, weil sie sieht einen Sinn da drinnen. Ja, und das sind eben nicht die Beträge auf dem Konto, damit können die meisten nicht so viel anfangen. Aber wenn sie so ein ganz konkretes Bild haben, dann laufen sie los und dann trauen sie sich auch Sachen, dann erzählen sie auch von sich, gehen in die Sichtbarkeit oder sowas.
Und wie wählst du diese Tools aus? Ist das dann was dir selber begegnet ist und du selber ausprobiert hast? Also mit auswählen meine ich jetzt, dass du die in deine Toolbox reintust. Das ist erstmal eine nächste Frage, wie du auswählst, welcher Kunde was braucht. Aber es gibt ja so viel.
Ja.
Woher weißt du, dass das jetzt eine Methode ist, die du gerne lernen möchtest und dann weitergeben?
Also ich höre sehr auf meine Intuition. Und wenn es mich zieht, also ich habe so einen Spruch, wenn es ein Hell Yeah ist und wenn es kein Hell Yeah ist, dann ist es ein Nein. Und ich spüre mittlerweile sehr genau, wenn Sachen wirklich sein müssen. Ich lasse mir mittlerweile auch mal aber auch mehr Zeit zum Entscheiden. Und wenn ich aber zum Beispiel eine Woche lang immer wieder denke, oh, das wäre noch cool und das müsste ich mal. Und dann höre ich mir meistens ein paar Podcasts an und lese Blogartikel und lese natürlich auch Testimonials und so Zeug. Manchmal probiere ich auch einfach was aus und habe so ein Vorgespräch mit der Aufstellungsleiterin, habe ich dann gesagt, hey, zeig mir das mal online, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und dann haben wir da ein wichtiges Thema, wo dann dieses Bild zum Beispiel entstanden ist, nach der Aufstellung entstanden,
ja.
Die ich mit ihr gemacht habe. Und dann habe ich so ein Jahr gespürt, es ist mehr ein Spüren mittlerweile als ein Wissen. Und da ist mir es auch erstmal egal, wann und mit wem ich es dann einsetze, weil ich habe es wie im Rucksack. Und wenn ich dann da bin, dann hole ich es halt aus dem Rucksack raus.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Woher weißt du, wer was braucht? Aber wahrscheinlich ist das dann auch rein intuitiv.
Ja, und trotzdem habe ich einen Prozess dahinter, weil also jemand, der zum Beispiel, also ich werde jetzt wahrscheinlich in Zukunft schon auch mit dieser Visionsarbeit anfangen, weil ich einfach diese Kraft merke. Und wenn ich Visionsarbeit sage, dann meine ich so Ziele in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Ich habe auch immer gedacht, ich müsste jetzt da 10 Jahre im Voraus umeinander studieren. Ich weiß nicht, wie die Welt dann aussieht. Ich weiß nicht, wie meine familiäre Situation dann aussieht. Das ist so abstrakt und mein Gehirn kommt da auch gar nicht hin. Aber die nächsten 3 Jahre, das kann ich mir vorstellen. Da weiß ich, wie alt mein Kind ist. Da habe ich vielleicht auch schon Urlaubspläne, die irgendwie da reinspielen, ne? Und da kann ich es mir wie ein Stück, fällt es mir leichter, konkreter vorzustellen. Und das merke ich auch bei meinen Kunden. Das funktioniert auch sehr, sehr gut.
Die Kunden, die zu dir kommen, kommen die dann zu dir, weil die gehört haben, oh, die Christine macht Aufstellungsarbeit oder Christine macht Lego Serious Play, mit der möchte ich gerne zusammenarbeiten? Oder kommen die zu dir für dich als Ganzes?
Das ist ein, also ich glaube, also viele kommen, weil sie mich mal, weil sie mal meine Energie gespürt haben. Also ich habe neulich ein Erlebnis, wir waren schwimmen in der Schwimmhalle. Und da war ein kleiner Junge, der hat auch alleine gespielt und mein Sohn hat auch alleine gespielt und habe gesagt, hey, willst du nicht mit uns Ball spielen? Und dann bin ich mit der Mutter ins Gespräch gekommen, die natürlich genauso dankbar wie ich war, dass da noch jemand anders ist. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen und dann sagte sie, ah, sie hat mich gefragt, was ich mache. Und dann hat sie gesagt, ah, ich habe gerade einen Coach gesucht und das wäre ja super. Und dann habe ich ihr von Lego Serious Play erzählt, weil in der Regel ist das ein sehr leichter Einstieg. Mhm. Das ist schon relativ bekannt und na, ich habe noch niemanden erlebt, also alle haben eine positive Assoziation mit Lego. Und dann zu sagen, das ist die Lego-Art im Business, also Lego im Business einzusetzen, dann hat man erstmal Aufmerksamkeit. So. Und so bekannt ist es dann doch auch noch nicht. Und dann hab ich mit ihr in der Umkleidekabine Visitenkarten getauscht. Und dann habe ich ihr hinterher Blogartikel geschickt mhm. von mir, um es ihr auf in meinen Worten zu erklären und natürlich auch in der Hoffnung, sie guckt sich noch andere an. Und mit ihr habe ich abgemacht, wenn ich so einen Workshop mal anbiete, dann kommt sie da mal sich das angucken. Mhm. So. Und ich werde jetzt da mit den Aufstellungen werde ich Sachen anbieten und da denke ich, bleiben dann auch Leute eins zu eins hängen, aber viele sind so in meinem erweiterten Bekanntenkreis und fragen mich dann mal um Rat. Und dann sagen sie, ah ja, jetzt möchte ich auch gerne längerfristig mit dir arbeiten. Wobei ich bin kein Typ für diese Einjahres-, Halbjahres. Mir ist wichtig, dass die Leute selbst ins Gehen kommen, ins Tun kommen. Und wenn sie dann nie mehr wiederkommen, ist alles gut. Sie dürfen gerne in 3, 4 Jahren wiederkommen. Ich möchte nicht, dass jemand abhängig ist von mir. Ich möchte, dass die Leute ihre eigene Kraft und Stärke spüren und mit mir ein Stück ihres Weges gehen und dann aber auch alleine weiter und auch gerne weiter mit anderen Mentoren. Ist alles in Ordnung.
Du hattest vorhin gesagt, mit dem Bild. Hast du vor 3 Jahren auch schon gemalt?
Ja, ich male seit 7 Jahren, seit wir hier wohnen, in der Wohnung. Ich habe das große, große Glück, dass hier eine ganz tolle Malschule im Ort ist. Sie sagte, weil wir sollen nicht Malschule sagen, es ist ein Atelier, wo wir hingehen. Aber im Grunde, wenn wir hingehen und sagen, ich möchte das und das machen, dann hilft sie uns, das zu machen. Für mich ist sie eine Lehrerin, ganz klar, eine ganz wichtige auch. Und da gehe ich eigentlich immer dienstags abends hin, wenn nicht toller Besuch aus München zu Gast oder aus Deutschland zu Gast ist, dann bin ich da dienstags abends. Und das ist für mich ein schöner Ausgleich, weil ich sonst viel im Kopf arbeite, viel am Denken bin und dann kann ich mit den Händen arbeiten und bin sehr im Jetzt. Das holt mich sehr ins Hier und Jetzt. Und die Bilder haben alle eine richtige Geschichte dahinter. Da hängt noch ein anderes Bild. Das habe ich, während ich mein Buch geschrieben habe, habe ich dieses Bild gemalt. Und ich muss mal gucken, ob ich es im Cover verarbeite. Vielleicht ist auch nur ein Bild dann davon drin, weil das ist auch eine wichtige Stelle im Buch gewesen, dieses Bild. Und so fließt es dann ineinander.
Also ich kann das ja nur bestätigen, hier hängen ganz viele Bilder und da gibt's auch ein Bild, vor dem ich jetzt die ganze Zeit stehe. Und ich habe auch schon nach dem Preis gefragt, weil mich das so anspricht.
Und ich spiele immer mit Worten, also bei den meisten Bildern, nicht bei allen, aber das ist jetzt zunehmend so zu meiner Handschrift geworden. Und das sind aber immer Worte, die mich beschäftigen, wo ich im Grunde über das Bild mich mit diesem Wort auseinandersetze. Und ich schreibe jetzt da nicht Liebe drauf oder so, aber ich habe Freunden, die nach Argentinien gezogen sind, die haben mit Container und allem Schickimicki sind die umgezogen, also konnten nur ganz, ganz wenig mitnehmen. Und denen habe ich ein Bild gemalt und hab draufgeschrieben, was würde die Liebe tun?
Ja.
Damit sie, wenn es harzig wird, wenn es schwierig wird in dieser ausgewanderten Umgebung, dann vielleicht Kraft finden und sagen können, was würde die Liebe tun?
Ja, sehr schön. Du hast ja auch vor ein paar Wochen eine Vernissage organisiert, oder? Das ist ja auch wo du die Fäden in der Hand hattest und das organisiert hast.
warum und wie ist es dazu gekommen und wie ist es gelaufen? Also ich bin sehr dankbar, dass wir eine Lehrerin haben, die will, dass wir erfolgreich sind und im Sinne auch von verkaufen. Mhm. Das habe ich auch schon anders erlebt, nicht beim Malen, aber in anderen Themen. Also die will wirklich, dass ihre Schüler flügge werden, weil das ist dann auch wieder gut für die Malschule. Ja, und schlussendlich kostet es auch Geld, wenn ich da hingehe und Unterricht nehme. Und da gehört wieder zu lernen, wie man eine Ausstellung macht. Und da hat man eine rechte Herausforderung. Wir hatten erst einen anderen Ort geplant, in Zürich an der Limmat. Das ist aber ganz kurzfristig geplatzt. Es hat nicht geklappt. Und dann haben wir den Plan B, den wir dann hatten, war im Atelier selber auszustellen. Und es hat sich aber als großer Glücksfall erwiesen, weil die ist hier, das ist hier im Ort. Die ganzen Bekannten und Freunde, die wir haben, sind eher hier in der Gegend. Die wären zwar da auch hingefahren, aber wir haben dann zum Beispiel, weil viele kleine Kinder dabei sind, haben wir für die auch extra Sachen gemacht. Das hätten wir in Zürich gar nicht so machen können. Und es war eine irre Erfahrung, was da dran hängt, auch wieder an Komplexität, an Unsicherheit, an Ambiguität. Das war wieder VUCA pur auch. Und ja, es war einfach eine mega Erfahrung.
Ja. VUCA hattest du vorhin schon mal erwähnt. Magst du erzählen, was du da auf dem Patentamt gerade am Laufen hast?
Ich wiederhole es nochmal, das ist gerade meine Lieblingswortkombination. Beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum, das ist das Patentamt hier, ich habe mir den Begriff die VUCA-Nista eintragen lassen. Und zwar trifft es das vor allem, weil viele kennen ja Barista, ne? Wir haben alle gute Kaffeemaschinen zu Hause. Aber wenn wir irgendwie uns in einem schönen Ambiente aufhalten, wo jemand das zelebriert, weil er das einfach kann, einen guten Kaffee macht, mit vielleicht noch einem Bildchen auf dem Schaum, ist es ja schon nochmal extra viel schöner. Mhm. So. Und die kennen sich gut aus mit Kaffee. Und das Gleiche gilt für mich mit Fashionistas, also die Mode mögen und im besten Fall auch an andere weitergeben können, aber die einfach sich gut auskennen mit Mode. Und ich kenne mich gut aus mit Veränderungen. Mhm. Ich kenne mich einfach aus meiner Geschichte heraus damit aus. Ich lebe in einer internationalen Patchwork-Familie, die wir hier gegründet haben, mein Partner und ich. Und wo es immer Themen gibt, mindestens einmal am Tag, wenn nicht mehr, weil das einfach in der Natur der Sache liegt. Und eben, ich lebe in einem eigentlich dritten Land, weil DDR gibt's nicht mehr. Ich habe in Westdeutschland gelebt und jetzt lebe ich in der Schweiz. Ich empfinde mich aber kulturell nicht unbedingt als Westdeutschland geprägt, weil ich da nur kurze Zeit war. Und bin aber in einem für mich fremden Land nach wie vor in der Schweiz.
Mhm. Ja. Und ist das schon eingetragen? Kann man jetzt schon sagen, ja, Christine ist die VUCA-Nista?
Also ich nenne mich jetzt schon so in meinen E-Mails und so weiter. Das hat einen formellen Charakter, dass das vor allem keiner mehr benutzen kann.
Ja.
Soweit ich es verstehe, das System ist, dass jetzt quasi die Eintragung ist jetzt wie adressiert. Und es gibt aber wohl noch mal eine Urkunde nach 3-4 Monaten. Dann gibt es so eine Frist, wo das, glaube ich, jetzt mal ausgehängt wird. Und dann gibt es eine Frist, wo das dann quasi meins ist tatsächlich. Mhm. Ich habe es als Wortmarke jetzt nur eingetragen. Okay. Ich habe da kein Bild, also es gibt Wort- und Bildmarkengeschichte. Und ich habe das so gemacht und da bin ich auch wieder einem Freund dankbar, der mich da sehr ermuntert hat, also mehreren Freunden. Das haben natürlich auch Leute gesagt, was ist denn das für ein Scheiß, kann ich nichts mit anfangen. Und da habe ich aber auch wie gemerkt, ich muss es entscheiden selber und dann Leute, die sich damit auskennen, das ist auch eher der Kreis, mit dem ich arbeite. Sei es, dass das Partner von mir sind, so Freelancer-mäßig, oder dass es Kunden von mir sind und die kennen den Begriff.
Ja. Ja.
Und ich erkläre den auch gerne 100.000 Mal, weil alle sagen eigentlich, ah ja, stimmt, so ist es einfach.
Ja.
Es kursiert noch so ein Begriff Bunny.
Das
ist
nicht.
Aber noch sehr viel negativer konnotiert. Den kann ich gar nicht genau aufsagen.
Auch ein Akronym.
Also einfach mal googeln. Es beschreibt auch wieder nur Lebensumstände, ist aber noch viel negativer von den Wörtern. Und deswegen, ich benutze den nicht, weil für mich trifft VUCA genau das, was wir halt einfach erleben, was unsere Kinder erleben.
Ich finde das ganz schön. Du hast in unserem ersten Gespräch, da kann ich mich noch dran erinnern, gesagt, du bietest Leuten ganz viele Anknüpfungspunkte, Andockungspunkte hast du das, glaube ich, genannt. Und jetzt unser Gespräch ist jetzt auch genauso. Du hast schon so viele Sachen gesagt mit den verschiedenen Methoden, die du lernst, mit dem Malen, mit deiner interkulturellen Erfahrung. Da ist schon ganz, ganz viel. Und du hast in einem Nebensatz vorhin noch eine Sache erwähnt, die auch noch ein Andockungspunkt ist. Ist ein Buch.
Ja.
Magst du dazu noch was sagen? Du hast ja vorhin schon gesagt, das Schreiben hat in den letzten 3 Jahren ganz viel Bedeutung für dich gewonnen. Du hast ganz viele Blogartikel geschrieben. Also das finde ich Hut ab. Aber du hast auch noch was anderes geschrieben.
Genau. Ich hatte also auch, es sind immer mehr Leute in meinem Umkreis aufgetaucht, die entweder eigene Bücher geschrieben haben oder darüber nachgedacht haben. Also dann kam das wie so in mein Feld. Ach, das ist ja auch eine Möglichkeit. Und ich weiß noch, es war ein Sommerabend und ich würde jetzt sagen 2022, ich muss mal überlegen, es kann sogar 21 nach unserem Gespräch gewesen sein. Oder 22, ich weiß nicht mehr, 21 oder 22, muss mal gucken, wann die erste Datei ist von dem Buch, da steht es wahrscheinlich. Und ich hatte einfach an einem Abend diesen Gedanken, ich schreibe ein Buch. Und ich hatte aber noch keinen Plan, was für eins. Und dann bin ich auf eine Schreiblehrerin gestoßen, die eine Methode unterrichtet, wie man im Grunde sehr kreativ schreibt. Also ich hatte oft das Gefühl, es schreibt durch mich durch. Es sind einfach Geschichten da. Es geht um eine, ich weiß auch gar nicht, was das für ein Genre ist. Ich muss mal meine Lektorin fragen, ob es dafür ein Genre gibt. Ich glaube aber nicht, ist auch okay. Es ist eine Geschichte von einer Frau, die eine sehr komplizierte Beziehung erlebt und die aber in der Auseinandersetzung damit ihren Frieden in sich findet. Und die heißt auch Tonis Frieden, die Geschichte. Und die ist dann eben in diesem Schreibworkshop ist die entstanden. Da waren so die Grundthemen da, die Grundgeschichten. Und dann habe ich mit einer Lektorin zusammen, die hat dann gesagt, hey, da braucht es noch ein bisschen mehr Details, damit sich die Leser besser identifizieren können. Die Geschichte spielt in Amsterdam oder also die Heldin lebt in Amsterdam. Und da hat sie zum Beispiel gesagt, erzähl noch mehr von Amsterdam. Es war noch nicht jeder in Amsterdam, nur weil du da schon 100 Mal warst, gefühlt. Das kann sich keiner vorstellen. Nimm uns noch mit in die Stadt. Und so Zeug hat mir dann die Lektorin gesagt. Mhm. Ja.
Und wie weit ist das Buch jetzt vorangeschritten?
Also im Moment sind es 140 A4 Seiten, 50.000 Wörter. Mhm. Und das ist jetzt im dritten Lektorat. Das ist so der Prozess bei ihr, bei der Lektorin. Und die macht meiner Meinung nach, jetzt, so wie ich es verstanden habe, nur noch die Rechtschreibprüfung, stilistisches Korrektorat, also Korrektorat. Aber es ist, bei dem Buch sind ganz viele erste Male. Und mit dem muss man erstmal umgehen lernen, ja, weil sonst sind das gar nicht mehr so viele im Leben. Also ich habe das schon oft, aber das sind irgendwie immer in Spielfeldern, wo ich mich doch ein bisschen auskenne. Also Lego-Event mit 400 Leuten haben wir jetzt am Freitag. Ja, ich habe schon ein Lego-Event mit 50 gemacht. Also das unterscheidet sich schon mit den 400, aber es ist trotzdem Lego, ja. Serious Play, aber so. Und jetzt muss ich immer gucken, okay, was ist jetzt das Nächste? Jetzt geht's zum Beispiel mit Covergestaltung, ne? Keine Ahnung, wie man das macht. Cool, kann ich es rausfinden und kann mich da auf den Weg machen. Und da ist natürlich auch, bin ich total dankbar für mein Netzwerk, weil ich eben, ich weiß immer im Grunde, wo ich andocken kann. Natürlich kann ich googeln, aber ich habe eine sehr, sehr erfolgreiche Liebesromanautorin, die wir beide kennen, über die wir uns kennengelernt haben.
Ja, die darfst du auch gerne nennen.
Julia Sterling, genau.
Genau, die war ja auch im Podcast, genau. Und die kommt auch und sehr die schön. Kommt ja bei mir auch immer mal wieder vor. Also darfst du
genau, also die habe ich dann angeschrieben, weil die mir offeriert hatte, dass ich sie mich jederzeit wegen meinem Buch an sie wenden kann. Und dann habe ich sie gefragt und sie hat mir ein paar, drei, vier super kluge Fragen gestellt, die ich mir natürlich noch gar nicht gestellt hatte. Außer, dass das schön aussehen muss. Und dann bin ich wieder ein Stück weitergekommen. Und dann werde ich mich jetzt mit dem Prozess beschäftigen, vermarkten und verkaufen. Also wie kann man das Ding drucken und bestellen? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ich weiß aber, wer sich damit auskennt. Und genau, und da habe ich aber auch zum Beispiel gelernt zu sagen, ich schreibe das jetzt erst fertig, weil es wäre eine schöne Ablenkung gewesen, mich jetzt mit Verkaufen und Vermarkten und Covergestaltung schön abzulenken. Aber ich wollte jetzt fertig haben, weil das hat mich blockiert, andere Sachen zu machen.
Mhm. Das heißt, du kannst jetzt auch noch gar nicht sagen, wann das irgendwann
also wenn rauskommt. So wie es jetzt geplant ist, kriege ich es im August vom Lektorat zurück. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es dann wie fertig lektoriert. Und ich muss gucken jetzt, wie es zeitlich sich ausgeht. Aber ich habe es die Woche gerade nochmal auf der Prioritätenliste ganz nach oben gesetzt, weil sich so anfühlt gerade. Und jetzt werde ich mich wirklich darum kümmern, dass man es bestellen kann, dass man es bei Amazon ordern kann. Und im besten Fall, ich wünsche mir so Herbst. Das wäre schön, dass es so im Herbst erscheinen könnte. Ja. Aber ich weiß es nicht.
Und das ist ja dann im Self-Publishing Verlag. Ja, ne? Warum Self-Publishing und nicht zumindest mal anklopfen bei Verlagen?
Das hatte mir die erste Schreiblehrerin auch empfohlen. Ich habe aber so viele erfolgreiche Bücher jetzt gelesen und auch mitbekommen, die Self-Publishing gemacht haben, weil es viel schneller geht. Und weil die Verlage wohl viele, viele Auflagen haben. Und auch ich kann an diesem Buch, ich will da nichts rausstreichen, das ist einer anderen Autorin passiert, weil die Papier sparen wollen. Das geht nicht. Also das ist die Geschichte ist jetzt so, wie sie ist. Die ist auch bei einer Testleserin im Moment. Da bin ich auch sehr neugierig, was die sagt. Aber ich habe bei dem, und das gefällt mir halt, ich habe bei dem wenn ich selber mache, habe ich so viel mehr Entscheidungshoheit. Sei es der Preis, sei es die Papierqualität, sei es der Einband. Und das habe ich jetzt bei einigen so am Rande miterlebt. Das hat eine Qualität, das ist dann noch mehr meins. Mhm. Och, ich kann ja ein zweites und drittes dann mit dem Verlag schreiben. Das hat bestimmt auch seine Vorteile. Aber ich glaube, das ist wie nicht in Schubladen einordnenbar und wahrscheinlich ist das für die schwierig.
Ja. Keine Ahnung. Und hat das Schreiben des Buches das auch beeinflusst, dass du so viele Blogartikel geschrieben hast? Weil als du das jetzt gesagt hast, du hattest vor 3 Jahren noch keinen Blog und ich habe ja auf deiner Webseite auch geguckt und dachte, boah, was da alles ist. Also wie viel Content, wie viel Material, wie viel Inspiration. Wie hast du das geschafft?
Ich habe immer Tagebuch geschrieben schon. Ich habe auch früher, wenn ich mich mit den schon mal erwähnten Schwarmen, also jungen Herren, die und ich bin mit Jungen und so weiter, dann habe ich denen immer fiktive Briefe geschrieben, aber nicht auf Zettel, sondern die in Hefte geschrieben. Irgendwie in dem Glauben, ich übergebe die dann mal. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Das habe ich in Hefte geschrieben, das habe ich mit meiner besten Freundin gemacht. Wir haben tatsächlich dann diese Briefe immer ausgetauscht. Also hatten ein Heft und dann hat einer geschrieben und dann hat sie das dann wieder gekriegt und hat geantwortet. Oft auch während des Unterrichts.
Ah.
Da gab's das auch. Ja,
cool. Mhm. Und es war dann auf einmal die Idee da mit einem Blog. Und dann bin ich aber auch da wieder in eine sehr gute Community geraten. Und da gab es einfach immer jede Woche den Auftrag, schreib doch mal das und das. Und da war ich auch sehr diszipliniert, weil dann, ich habe mir vorgenommen, ich schreibe ein Jahr lang jede Woche einen Blogartikel. Und das habe ich auch geschafft. Ich habe 52 cool. Blogartikel geschrieben. Und das war so eine Challenge, die ich mir selber gesetzt habe. Ich glaube, um ins Schreiben zu kommen, um aber auch ein Stück mich mehr zu zeigen. Und zwar, ich war selber überrascht, dass es Schreiben ist. Ich hätte auch, ich habe auch immer mal von einem Podcast geträumt und ich mag auch Video, ich mache auch gerne Video. Aber das Schreiben macht, glaube ich, am meisten mit mir persönlich. Wenn ich Videos mache, dann denke ich die ja wie vorher, was mache ich da jetzt und wieso? Und beim Schreiben entsteht viel in dem Schreiben und dadurch ist es für mich sehr wertvoll.
Mhm.
Und jeder Blogartikel ist dann auch wieder so eine Übung in, wann ist er denn fertig? Das sagt dir kein Mensch, ja.
Mhm.
Und was ich die letzten Jahre sehr stark, das hat mit dem VUCA-Thema zu tun, Selbstführung finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich habe immer früher gesagt, Selbstloyalität, Selbstwirksamkeit. Es ist eben nicht Selbstliebe, sondern es ist wirklich Selbstführung. Und durch diese Artikel und durch das Schreiben, ja, habe ich mich wie selber geführt ein Stück weit.
Und selber gefunden. Das hattest du ja am Anfang gesagt, dass das Schreiben dir diese Klarheit gebracht hat. Ich habe noch so ein bisschen was ich dich fragen möchte zu vor 3 Jahren, als wir unser Gespräch hatten. Aber jetzt auch noch zu dem sich mehr zeigen und auch, dass du gefunden wirst und dass die richtigen Leute dich finden. Da ist ja auch was uns beide jetzt in den letzten Monaten vereint hat. Wir haben beide an einem Programm teilgenommen, ein Instagram Advanced Programm. Und das war ja schon darauf, oder war und ist darauf ausgerichtet, dass wir beide uns auf Instagram zeigen und auch zeigen, was wir machen und wer wir sind. Jetzt hast du aber das Bloggen erwähnt. Und das ist ja auch so ein Thema, finde ich, was bei mir dann auch immer wieder kommt. Mit Instagram alles schön und gut. Aber ich will ja nicht nur für Instagram was produzieren, sondern ich möchte was haben, was immer da ist und nachhaltig da ist. Und das ist ja so ein, das ist ja ein Blog eigentlich. Das ist
oder ein Podcast.
Oder ein Podcast, genau. Mhm. Hast du da für dich schon einen Weg gefunden oder hast du einen Plan, wie du das zukünftig machen willst?
Also ich bin ehrlich, ich sag ganz ehrlich, das, was ich Zeit in Instagram investiert habe, hat der Blog vermisst. Also das ist wirklich vom Blog abgegangen.
Mhm.
Auch die ganzen Gedanken dazu. Ne? Ich bin auch nicht mehr in dieser Community, wo es diese einmal in der Woche gab es eine Aufgabe. Ich habe aber auch gefühlte, weiß es nicht, 18 oder 20 offene Blogartikel, wo die Überschriften schon stehen und ich möchte sie, du müsst sie noch einmal formulieren. Und das hat mir echt Zeit gefressen. Und mein Plan ist es, dass ich in Zukunft Blogartikel schreibe, Newsletter schreibe und daraus dann für Instagram Sachen mache.
Mhm.
Weil ich mag, bin gerne dort. Ich habe oft meistens Freude und es gibt mir Energie, wenn es nach meinen Spielregeln ist. Mhm. Und mir sind Algorithmen mittlerweile wirklich egal, weil wenn ich viel Arbeit reinstecke, ist es dem Algorithmus, dann spielt er das drei Leuten vor. Und ich kann es ja nicht mal beeinflussen, ob du es zum Beispiel siehst. Ja, ich kann nichts tun dafür, außer ich schick's dir.
Du kannst mich markieren, dann sehe ich es.
Ja, genau. Aber ob du dann vielleicht gerade 2 Wochen Insta-Pause hast und das nicht siehst oder gerade drüber scrollst, weil dich deine VUCA-Welt nervt, das habe ich nicht im Griff. Ja. Und deswegen ist es wie... Also meine Idee ist, dass ich das so rum mache, dass wenn man mich quasi ein Stück persönlicher kennenlernen will, weil da teile ich auch aus meinem Alltag Sachen. Ich zeige zum Beispiel sehr gerne besondere Orte in Zürich, um die Leute auch ein Stück einzuladen oder wer in Zürich ist. Ich kriege dann auch immer mal Tipps, was man noch machen könnte. Mhm. Also auch in Kontakt zu bleiben. Und das Inhaltliche, das wirklich Fachliche, wo ich Menschen was mitgeben kann, das möchte ich auf dem Blog machen, weil, sorry, das interessiert auf Instagram gefühlt niemanden. Alle gucken lieber Lippenstift-Videos und Katzen- und Hunde-Content, den ich Gott sei Dank nicht, also den habe ich nicht bei mir, aber da ist irgendwie mehr los. Ja?
Also kann ich nur bestätigen, bei mir läuft der Hund immer sehr gut.
Bei mir die Kochrezepte und die, und die gebackenen Sonntagszöpfe und ich denke, echt jetzt, Leute, wirklich? Und deswegen muss ich da so eine Balance noch für mich finden. Und das ist die Idee, eher investieren in Bloggen, vielleicht sogar irgendwann im Podcast. Aber erstmal Bloggen, weil das ist mir, fällt mir am leichtesten und das ist also für mich am schnellsten gemacht. Mhm. Und alles andere dann danach bitte.
Und hast du mit KI schon gearbeitet für Artikel?
Ja, ich arbeite viel mit KI. Ich mag's, also ich habe jetzt mit ChatGPT sehr rum experimentiert. Und was mir gefällt, ist, ich lasse mir oft Strukturen geben und fülle die dann mit Inhalt. Dann bin ich schneller. Mhm. Also ich bin gar nicht jemand, der da groß Texte generiert, weil ich schreibe ja selber gerne. Aber ich hatte jetzt ein Workshop-Angebot, durfte ich abgeben für ein Business-Kontext, in einem Business-Kontext. Und da habe ich diesem Ding gesagt, was muss alles in so einem Angebot sein? Mhm. Und dann habe ich auch noch ein paar rechtliche Geschichten, die ich auch drin haben wollte. Hey, ich weiß nicht, wie viele Stunden, Jahre ich gebraucht hätte oder teures Geld, um jetzt mal diesen ersten Wurf, einfach dieses Angebot mal abzugeben. Mhm. Natürlich werde ich das mit dem Anwalt noch anschauen. Aber um denen jetzt zu sagen, schaut, das stelle ich mir vor und was stellt ihr euch vor, um da ins Gespräch zu kommen? Mhm. Finde ich sensationell. Was ich gar noch nicht gemacht habe, sind die ganzen Bild-KIs. Mhm. Das blende ich auch wirklich aus, weil dafür habe ich keine Zeit. Das brauche ich nicht, das interessiert mich auch.
Und hast du auch jetzt schon die Erfahrung gemacht? Also mir geht das jetzt vermehrt so, dass ich glaube, herauszufinden, wenn jemand mehr oder weniger komplett Texte mit KI geschrieben hat. Also ich habe gerade heute wieder was gelesen, wo ich so dachte, ja, informativ, die Fakten, scheint auch so alles zu stimmen, aber was fehlt ist... Die Seele das Persönliche, das Authentische. Das ist ein mehr oder weniger ein Wikipedia-Text, aber ich habe da überhaupt nicht, bin da gar nicht in Verbindung getreten.
Und ich glaube, dass wir da alle eine Intuition haben. Ich habe ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet, weil ich irgendwie immer davon ausgehe, die schreiben das alle selber. Ist wahrscheinlich völlig naiv, weil ich weiß mindestens von einer guten Bekannten, die da Sachen macht. Die sind aber so generisch, dass ich es erkenne. Mhm. Weil das ist auch nicht sie, so was sie da schreibt. Mhm. Ich weiß, dass das Thema immer sie ist, aber wie der Text formuliert ist, so würde die niemals sprechen. Mhm. Aber ich habe noch gar nicht groß drauf geachtet. Ich glaube, wir haben da ein gesundes Bauchgefühl, weil genau diese menschlichen Faktoren, die fehlen wahrscheinlich.
Ja. Ja, auch dass dann ein Text in Erinnerung bleibt und vor allen Dingen ja auch mit der Person verknüpft ist. Du möchtest ja auch, dass jemand den Text liest und sich dann später ja auch dran erinnert, wer den geschrieben hat und nicht, dass der nicht, wenn der so neutral ist, dann kannst du ja nicht mehr sagen, das habe ich bei dem oder dem gelesen.
Bei Instagram haben sie jetzt eingeführt und die weisen immer wieder darauf hin, dass man das kennzeichnen muss, gell? Also da passiert auch einiges gerade an der Stelle. Ich bin noch eine Zeit lang recht aktiv gewesen auf LinkedIn, das ist auch gerade Instagram zum Opfer gefallen, ehrlich gesagt. Und da glaube ich, da ist es schon eher so, da könnte ich mir vorstellen, dass noch mehr damit unterwegs sind auch.
Mhm. Jetzt habe ich hier noch so zwei Themen, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben. Also einmal hattest du beim letzten Mal so einen Ort genannt, die Stärkerei. Mhm. Kannst du dich daran noch erinnern? Gibt es das noch, diese Idee, diese Vision? Oder?
Also insofern gibt es das noch, als dass ich in meiner Vision diesen Ort nochmal verifiziert habe. Ich arbeite ja jetzt im Homeoffice und das liebe ich auch sehr, habe das sehr, sehr gerne. Mir schwebt aber vor, in den nächsten 3-4 Jahren in der Bürogemeinschaft zu arbeiten mit anderen zusammen, die ihre Themen machen, wo man aber miteinander in Verbindung ist und sich gegenseitig unterstützt. Und das wäre dann schon noch der Ort. Mhm. Und der soll auch gerne hier im Ort sein. Es gibt da ein paar Plätze, die ich mir da gut vorstellen kann. Und das ist in meiner persönlichen Visionsarbeit nochmal sehr deutlich geworden. Mhm. Dass es nicht mal, also es wird nicht hier bei diesem Homeoffice bleiben, mhm. weil ich auch Menschen empfangen möchte.
Ja.
Und das ist hier in dem Setting nicht so, wie ich das will. Und ich möchte auch gerne wie einen Unterschied haben. Ich sag was, hier schreibe ich vielleicht mhm. und dort arbeite ich dann wirklich mit Menschen. Mhm. So, ne?
Ja. Und dann habe ich dich das letzte Mal, ich weiß gar nicht, ob das im Gespräch entstanden ist, aber im Titel des Podcasts war Christine Traut die Goodfluencerin. Mhm. Gibt's das noch? Oder ist das auch Christine von vor 3 Jahren?
Ist eher von 3 Jahren. Mhm. Ich mach's zwar noch, weil eben, ich habe, als bevor du jetzt zu Besuch gekommen bist, habe ich mir natürlich im Kopf überlegt, was koche ich, damit du es schön hast, was zeige ich dir, damit du den bestmöglichen Eindruck kriegst, was lege ich dir als kleines Gastgeschenk hin, damit das dann auch bleibt. Also da mache ich das schon. Ich bin, glaube ich, mehr dazu übergegangen, die Leute anzustiften, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und früher habe ich mehr so gedacht, oh, das mache ich alles und das regel ich alles, also tu ganz viel Gutes, damit das Gute mehr wird. Und das ist aber wie so ein Kampf gegen Windmühlen. Letztendlich haben wir alle mehr davon, wenn wir in diese Selbstverantwortung gehen, im Sinne, dass wir unsere Antworten selber in uns finden. Und das kann manchmal sein durch ein gutes Gespräch, durch ein Mentoring, durch eine Liedzeile. Also man darf sich weiter, im Gottes Willen, weiter inspirieren lassen. Das ist einer meiner Lebensgründe, Neugierde, Wissbegierde, ja. Und trotzdem müssen wir einfach selber losgehen.
Ich kann nur sagen, dass Gutes tun ist dir sehr gut gelungen. Ich fühle mich wirklich sehr willkommen und du hast mir so schöne Plätze gezeigt und die Goodies sind auch ganz wunderbar und schöner könnte es gar nicht mehr. Könnte es dir
ja, ich will ja, dass du weiterreist und das war ja, ich bin ja, glaube ich, du hast die erste, ich war die erste, mit der du darüber gesprochen hast und ich habe es wie so eine Mission für mich gesonnen, dass du das so cool findest, dass du das weitermachst.
Also wenn, bitte empfangt mich alle so. Dann gibt's noch ganz viele Podcasts.
Ich habe nämlich in Hamburg, habe ich nämlich auch noch ein paar coole Frauen. Mhm. Da habe ich auch schon gedacht, falls dich mal nach Hamburg verschlägt, ja, kann ich dir auch noch ein paar gute Frauen nennen, die da sehr, sehr gut reinpassen.
Ja, würd's mich auf jeden Fall. Aber ja, das war tatsächlich so, dass du die erste warst, die mir da in den Kopf gekommen ist. Nach Zürich wollte ich immer schon mal. Das ist das erste Mal jetzt. Du bist in Zürich. Wir haben viel Kontakt gehabt in den letzten Wochen und Monaten online. Und ja, es war dann tatsächlich so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, und jetzt fragst du es einfach. Ewig überlegt und soll ich.
Und ich konnte es so gut verstehen. Mhm. Weil ich bin ja hier, es ist so ein 8000 Seelenort, ne? Aber ich habe immer wieder auch das Bedürfnis, wir waren ja gestern am Montagmorgen, wo ich normalerweise niemals in Zürich wäre, weil ich da in meinem Homeoffice im Büro sitze. Aber es hat mir so gut getan, die Stadt, weil eben es ist sehr kosmopolitisch, es ist sehr international, es ist auch sehr designig und du hast heute auch so ein paar coole Sachen gepostet. Ich dachte, da war ich auch noch nicht, muss ich mal hin. Und da gibt's auch immer wieder Neues. In Zürich entsteht auch regelmäßig Neues. Es gibt viel Kultur, sehr gut und sehr hochwertige Sachen. Die Kunst ist eher dann an Karten zu kommen für die Sachen. Mhm. Aber per se, und es ist ja einfach eine sehr höfliche Stadt auch, man hilft sich weiter. Wir haben ja gestern das nette Gespräch da in dem Café gehabt und es ist die Frauenbar, also es ist immer wieder ein Grund reinzufahren. Ich bin meistens so 1-2 Mal die Woche dort und das ist so das richtige Maß für mich.
Ja, das hast du dann ja direkt vor der Tür. Das ist echt gut und ich mache das jetzt mit den Podcast-Reisen. Mhm. Dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Wie sieht deine Vision aus für in 2 oder 3 Jahren?
Also ich möchte noch mit noch mehr Menschen persönlich gearbeitet haben dürfen, die sagen, ja, ich will es anders haben und ich möchte mich gerne ein Stück begleiten lassen auf dem Weg. Ich weiß aber, dass ich für den Weg selbst verantwortlich bin, also fürs Umsetzen. Es gibt von der Karin Kuschig gibt so einen Spruch, wir sind alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und wenn ich jemanden verführen kann, anstiften, das ist das richtige Wort, anstiften kann, etwas in eine Tat umzusetzen, wie dich jetzt nach Zürich zu locken. Und da gab es ja noch Hochwasser zwischendurch, ne, wo ich gedacht habe, Himmel, das muss ich ihr schnell sagen, damit sie da sich umorganisiert, weil der Bodensee läuft jetzt gerade über, also die fahren jetzt noch lang, in einer Weile werden die Züge nicht fahren. Mhm. Ich habe aber nicht dran gedacht, dass man auch andersrum fahren
kann. Wenn ich etwas will, dann finde ich einen Weg.
Ja, genau, das ist auch so eine Gemeinsamkeit. Aber dieses wirklich Anstiften, für sie, und das, der Frieden kann, das kannst nur du wissen, was das für dich heißt. Mhm. Für dich war der Frieden jetzt, ich wag das, ich fahr da los, ja, und gestalte es mir so, wie ich es brauche. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, bei hoffentlich vielen Menschen sensationell. Ich möchte sicher das Business-Aufstellungsthema noch bekannter machen. Da möchte ich auch noch mehr zu schreiben, mhm. Damit ich einfach auch sagen kann, ach, du kennst das nicht? Hier, guck mal, lies mal da den Blogartikel. Damit es wie, also mein Schönstes wäre, wenn das so normal in Firmen wäre wie PowerPoint. Und das ist eine sehr große Vision, das ist mir bewusst, aber die müssen groß sein, damit man losgeht. Und ansonsten, ich würde gerne noch ein Business-Sachbuch schreiben. Das wird immer lauter, das Business-Sachbuch. Ich habe aber auch Lust, noch besser zu lernen, wie man Romane schreibt. Also das Schreiben, das scheint sich wirklich zu bleiben. Ich bin aber auch froh, dass das Buch jetzt erstmal fertig ist. Und ich widerstehe auch dem Versuch, der ist schon im Raum, jetzt gleich weiterzuschreiben, weil ich will dieses Ding erstmal komplett kaufbar, bestellbar, erstmal das durchgehen, den kompletten Prozess, und dann kommt erst das nächste. Also ich möchte weiter schreiben und dafür mir auch noch mehr Zeit nehmen.
Wunderbar, ich freue mich auf alles. Ich freue mich auf Business-Aufstellungen und ich freue mich auf noch weitere Bücher von dir und hoffe, dass ich weiterhin dich aus der Ferne, na, so weit ist es ja gar nicht, aber weiterhin begleiten kann. Und dafür ist Instagram ja wieder super.
Genau.
In Kontakt zu bleiben und um zu sehen, was der andere so macht und was
den beschäftigt.
Treibt.
Genau. Und ich glaube, jetzt haben wir uns so gut kennengelernt, dass du auch zwischen den Zeilen lesen können wirst und ich bei dir auch.
Ja.
Und das ist auch eine mega schöne Qualität. Und ich bin auch immer wieder, und da möchte ich nochmal eine Lanze brechen für das ganze Online-Zeug. Ich habe schon so tolle Menschen kennengelernt. Wir haben uns zwar mal auf Podcast-Workshop kennengelernt, aber schlussendlich sind wir darüber in Verbindung geblieben.
Ja.
Und das ist so eine Qualität, das hätte ich, also ich habe die Leute hier nicht im Ort. Die sind irgendwo in München, in Hamburg und in Köln und an der Ostsee und so.
Ja, ja, es ist bei uns in der Familie immer ganz interessant, dass dann meine Familie dann fragt, ja, und wer ist das jetzt? Und dann sage ich immer, es ist meine Instagram-Freundin. Weil darüber kann man nämlich auch tatsächlich Freundschaften schließen.
Ja.
Und das sind wertvolle Freundschaften.
Ja.
Ja. Also Christine, vielen, vielen Dank
sehr
für das Gespräch und überhaupt für alles. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wer weiß, wir können noch ein Check-in machen.
Das machen wir sehr gerne. Vielen Dank.
Ja. So, das war sie also, die aktuelle Folge von The Pop-Up Cast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne anderen davon oder noch besser, teile sie auf Social Media. Denn das ist für mich immer noch der beste Weg, damit andere auch von diesem Podcast und dieser Idee erfahren. Über Feedback, Fragen, Wünsche, okay, Kritik auch, freue ich mich. Und am besten schickst du mir dazu eine E-Mail an info@tinabusch.com über Instagram auf Dr. Tina Busch. Und wenn du noch mehr von mir hören möchtest, dann schau doch mal bei Hey Buckler was vorbei. Das ist mein Bücherpodcast, in dem ich einmal im Monat mit meiner Freundin Kathi Dörler über Bücher spreche, meistens englischsprachige Bücher. Und zwar die Bücher, die wir gelesen haben und die wir weiterempfehlen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.